Einige hatte ich vorhin gesprochen, die waren schon auf dem Weihnachtsmarkt gewesen. Ich will euch mal mitnehmen auf einen anderen. Wir haben ja hier auch so einen mittelalterlichen Teil. Auf der Wartburg in Eisenach gibt es so einen schönen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt. Historische Kostüme, Instrumente, Spanferkelduft und dann auch so in einer Ecke ein Zelt mit einer Wahrsagerin. Und das Versprechen draußen, lassen Sie sich Ihre Zukunft vorhersagen. Eine Kirchenälteste meiner früheren Gemeinde stand vor diesem Zelt und rang mit sich. Und dann sagt sie spontan zu ihrem Mann, Manfred, ich gehe da jetzt mal rein. Manfred war fassungslos. Das ist in die gefahren, aber er konnte es sich auch ein bisschen erklären. Seit Jahrzehnten war seine Frau als Pflegerin im Schichtdienst eines Heimes für Schwerstbehinderte tätig gewesen. Chronische Rückenschmerzen, Schlaflosigkeit und eine völlig unzureichende Ausstattung des Heimes machten ihr körperlich und seelisch zu schaffen. Und sie wollte Veränderung. Die Wahrsagerin kassierte ihr Geld, stellte einige Fragen und dann prophezeite sie ihr, Sie haben den falschen Beruf. Sie brauchen dringend eine Veränderung. Warten Sie nicht lange, sondern handeln Sie entschlossen, wenn sich etwas bietet. Auf Wiedersehen. Und schon stand sie wieder vor dem Zelt und Manfred schaute sie ungläubig an. Was ist denn mit dir los? Du siehst ja aus wie vom Schlag getroffen. Das kann jetzt nicht wahr sein. Diese sehr resolute Frau, muss man sagen, ja, drehte sich auf dem Absatz um, ging wieder zurück. Das geht jetzt nicht. Sie kommt nochmal rein. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube nicht an Hexerei und das geht jetzt nicht. Woher wollen Sie das wissen? Das stimmt aber alles, was Sie gesagt haben. Genau auf mich trifft das zu. Die Wahrsagerin sagte, bitte nehmen Sie mal Platz. Ich bin Psychologin. Als Sie hier reingehumpelt kamen, mit verkrümmtem Kreuz und dann sagten, was für einen Beruf Sie haben, da brauchte man gar kein Wahrsager mehr zu sein. Vor circa einem Jahr bei unseren Weihnachtsfeiern, Gemeindekirchenrat, hatten Sie diese Geschichte erzählt und da erzählt immer jeder so, wie es ihm im letzten Jahr so ergangen ist. Und da hatte sie dann tatsächlich ihre Arbeit gewechselt, ist dann zur örtlichen Kindertagesstätte gewechselt und man merkt es ihr an, sie blühte dort auf. Warum erzähle ich das? Auf keinen Fall, um magische oder gewinnsüchtige Praktiken verharmlosen zu wollen, die, wenn sie gedankenlos oder unbedarft genutzt werden, durchaus verhängnisvolle Folgen nach sich ziehen können. Wir bekommen es da mit Mächten zu tun oder auch mit seelischen Mechanismen, die uns dann fremdsteuern. Das ist kein Spaß. Ich möchte auch keine Berufsperspektiven für jener Psychologieabsolventen erschließen. Nein, die Begebenheit ist einfach so ein Schlüssel für einen etwas komplizierten Predigtext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist. Fassen wir nochmal zusammen. Wir haben also einen Mensch, der auf der Suche nach seiner persönlichen Zukunft ist. Was kommt auf mich zu? Warum wird diese Frage gestellt? Die ist eine brennende Frage, weil da eine ganz konkrete Not dahinter steckt. So kann es nicht mehr weitergehen. Es muss Veränderung geben. Und dann drittens wird ja in diesem Gespräch eine neue Perspektive aufgeschlossen, eine persönliche Zukunft erschlossen. Und dann hat sie dann auch den Mut, tatkräftig was daran zu ändern. Diese vier Punkte, die tauchen in unserem Predigtext wieder auf. Diese vier Schritte, sie führen uns zurück zu den Christen vor 1900 Jahren im Römischen Reich, speziell in der heutigen Türkei. Sie erlebten dort in dieser Gegend, die damals Kleinasien hieß, eine Verwandlung. Sie hatten eine rasante Entwicklung des Christentums erlebt im Römischen Reich. Viele kleine Gemeinden und dort in Kleinasien, nicht nur in den Metropolen, da gab es sogar Christentum flächendeckend. Das war im Römischen Reich sonst nicht der Fall. War schon eine besondere Ecke, wo das Christentum zuerst so Boden fasste in der Fläche. Von den Bürgern waren sie sehr geachtet, mit Respekt wahrgenommen, weil in vielen Dingen eine Vorbildlichkeit ausgestrahlt wurde. Das merkte man ihnen an in ihrem Verhältnis zwischen Arm und Reich, in ihrem Verhältnis zwischen Mann und Frau, zwischen Sklaven und Freien, im Verhältnis zwischen Lebenden und Toten. Da kam eine neue Dimension auf, die im Römischen Reich nicht zum Teil gar nicht üblich war. Aber das wandelte sich jetzt. Ein neuer Kaiser, Domitian, 81 kam an die Macht, der hatte etwas Neues erfunden. Die Kaiser sind jetzt nicht nur Götter, wenn sie gestorben sind, sondern sie sind schon Götter zu Lebzeiten. Und so fing er an, seine Dekrete zu veröffentlichen mit dem Einführung wir, Herr und Gott, befehlen oder ich, Domitian, Gott und Heiland, befehle. Tempel wurden gebaut, wo er schon zu Lebzeiten Bilder von ihm anbeten ließ, Weihrauch geopfert werden musste. Die Christen verweigerten das. Und hier deutete sich an, es kommt hier ein Problem auf uns zu. Man merkte, Verfolgung kam und was von oben her kam, wurde von unten her in der Bevölkerung auch aufgegriffen. Man distanzierte sich von diesen Leuten, die ja scheinbar von oben her nicht gewollt sind. Und auch in der Metropole Ephesus wurde so ein Domitian-Tempel erbaut und der Führer der dortigen Gemeinde weigerte sich, weil er sagt, das ist Götzendienst. Der Führer der dortigen Gemeinde war Johannes gewesen. Wir blicken mal ein bisschen hin. Johannes hatte einen sehr großen Pfarrsprengel gehabt. Das war diese ganze Provinz Asien von Ephesus aus. Und das sind diese 7 Gemeinden, die auch in der Offenbarung am Anfang gleich vorkommen. Philadelphia, Laodicea, Sardes, Thyatira. Von Ephesus aus, das war auch der Ort, wo er ja unter dem Kreuz Jesu Auftrag empfangen hatte, sich um Maria zu kümmern. Er hat Maria dort mit zu sich nach Ephesus genommen. Dort hat Maria ihren Lebensabend verbracht. Dort ist sie beerdigt. Dort gibt's heute eine große Marienkirche als Gedächtnis an ihre Grabstätte. Und er war auch der Letzte, einer der jüngsten Apostel und der Letzte im Römischen Reich, der noch lebte. Und damit steht Johannes auch so ein Stück weit für die gesamte frühe Christenheit. Rom hatte noch nicht diesen Status, den es dann später hatte als Papstsitz. Hier war jetzt Ephesus und Johannes so das junge Christentum. Johannes wurde verfolgt, er wurde gefangen genommen, wurde auf die Insel Patmos, vorgelagerte Insel, dort im Ägäischen Meer, verbannt. Und da hat er Zeit zum Nachdenken gehabt und sagte sich, was ist jetzt eigentlich hier passiert? Was so euphorisch angefangen hat, scheint jetzt so verheißungsvoll angefangen hat, scheint jetzt ausgerottet zu werden. Ist das Christentum nur eine Episode in der Geistesgeschichte oder Religionsgeschichte? Wird es aus der Landkarte ausradiert werden? Welche Macht haben eigentlich diese Herrscher? Kann das sein, dass die Herrscher bestimmen dürfen, was man glaubt, nicht nur was man Steuern zu zahlen hat, sondern glaubt? Stimmt es noch, was Paulus geschrieben hat, Römer 13, in die Gemeinde in Rom? Jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, seid ihr untertan. Das schrieb Paulus immerhin nach Rom, als in Rom schon der Kaiser Nero regierte, der 8 Jahre später dann Paulus köpfen und Petrus kreuzigen ließ. Stimmt das noch, dass man untertan sein soll, solchen Herrschern? Können Könige und Kaiser Wahrheit verbieten? Man kam ins Grübeln. Das Leben und die Sache des Glaubens schienen wie ein Buch mit 7 Siegeln. Wie geht das weiter mit uns? Wo soll das hinführen? Sollen wir den Glauben Glauben sein lassen und sehen, dass wir unsere heile Haut retten? Johannes wurde gefangen genommen. Dort jetzt auf Patmos hat er Zeit zum Nachdenken. Und in diesem seinem Nachdenken öffnet sich der Himmel. Oh, Heiland reißt die Himmel auf. Auf einmal reißt der Himmel auf und er sieht, was da oben passiert oder, kann ich gar nicht sagen oben, sondern in dieser anderen sichtbaren Welt um uns herum passiert, was vor dem Thron Gottes geschieht. Ein mächtiges Blitzen und Donnern, Strahlen und Glänzen, Throne, nicht nur der Thron Gottes, sondern 24 Älteste gibt es auch und Engel, dann 4 große Tiere, diese Symbolwesen, die wir als die 4 Evangelisten-Symbole kennen, tauchen dort auf und wir werden in Offenbarung 5 nun mit hineingenommen. Johannes schreibt, ich sah, dass der auf dem Thron in seiner rechten Hand eine Schriftrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Doch es war niemand da, der es öffnen und hineinsehen konnte, niemand im Himmel, niemand auf der Erde, auch niemand im Totenreich. Da weinte ich sehr, weil niemand zu finden war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Doch einer von den Ältesten sagt zu mir, weine nicht, einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine 7 Siegel brechen. Es ist der König aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David. Und dann sah ich es. In der Mitte vor dem Thron, umgeben von den 4 mächtigen Gestalten und den Ältesten, stand ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß und empfing die Schriftrolle aus dessen rechter Hand. In demselben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu öffnen, nur du darfst deine Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und Sprachen aus allen Völkern und Nationen. Durch dich sind sie jetzt Könige und Priester, die unserem Gott dienen, und sie werden über die ganze Erde herrschen. Danach sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählige Menge, und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron, um die vier Gestalten und um die Ältesten. Gewaltig ertönte ihre Stimme: Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und alle Reichtum. Ihm allein gebühren Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten. Alle im Himmel und auf der Erde, im Totenreich und auch die Geschöpfe des Meeres. Sie alle riefen: Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebühren dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Johannes sieht den Himmel offen und damit verbindet sich die Hoffnung, wenn man den Himmel offen sieht, dass man da auch vielleicht ein bisschen was von der Zukunft sehen kann, was man wissen möchte, wie es weitergeht im Leben. Und als das Buch der Zukunft auch im Himmel verschlossen ist mit 7 Siegeln und keiner kann es aufmachen, fängt er an zu weinen. Er schreibt, fing sehr an zu weinen. Warum? Ja, er will ja wissen, was es mit der Zukunft auf sich hat. Er will wissen, wie es sich in der Gegenwart, wie er sich verhalten soll, wie man dem begegnen soll. Er will Klarheit, er will Perspektive haben. Und selbst im Himmel ist das scheinbar ein Rätsel. Keiner kann die Rätsel entschlüsseln. Johannes ist resigniert. Er muss doch wissen, was die Zukunft bringt. Und nicht aus Neugier oder Übermut will er das wissen, sondern weil er ein ganz handfestes Problem hat. Ein Berg, der vor ihm, vor seiner ganzen Kirche liegt, die sich vor ihm auftürmen. Er und das Christentum sind in einer Sackgasse. Was sollen sie tun? Umkehren oder kämpfen? Ja, aber warum kämpfen? Kämpfen, um zu siegen oder kämpfen, um unterzugehen? Advent ist auch bei uns heute Zeit der Erwartung. Wenn sich schon das ganze Jahr über in den Problemzonen unseres Lebens nichts getan hat, dann erwarten wir wenigstens vom Advent eine Lösung, eine Erlösung. Dann geht man schon mal aus Verzweiflung zum Wahrsager, weil man sagt, so kann das Jahr jetzt nicht zu Ende gehen. Ich will Klarheit haben, wie es weitergeht. Advent und Weihnacht, auch die Zeit der Familie. Und vielen wird es unmissverständlich bewusst, bei mir in der Familie liegt etwas im Argen. Sei es im engsten Familienkreis oder in der Großverwandtschaft. Und wenn es uns das ganze Jahr auch über nicht stört, zu Weihnachten drückt der Schuh mehr als sonst und macht deutlich, ich habe hier ein Problem. Advent ist aber auch die Zeit der Sehnsucht, macht vielen bewusst, was eigentlich ihr Herzenswunsch, ihre Lebenssehnsucht ist, wo wir auf der Suche sind nach Erfüllung. Das Warten muss doch mal ein Ende haben, das geht doch schon lange genug so. Das kann doch nicht ewig so weitergehen und mir ganz und gar vorenthalten bleiben. Weihnachten, Advent, auch die Zeit, wo die Botschaft der Engel, Ehre sei Gott und Friede auf Erden verkündigt wird. Die Sehnsucht nach Weltfrieden, was viele umtreibt. Es muss doch eine Lösung für die globalen Konflikte geben. Krieg und Gewalt können doch nicht immer von Neuem aufbrechen. Kaum ist mal ein Krisenherd geklärt hat, kommt beim nächsten schon wieder was Neues. Müssen Völker, Nationen und Religionen aufeinander zugehen, statt aufeinander zuzugehen, aufeinander losgehen, statt aufeinander zuzugehen. Johannes weinte sehr. Keine Lösung. Gott schuf die Welt mit dem Ideal, dass der Mensch so fast auf Augenhöhe mit ihm ein Gegenüber sei, Gott ähnlich. Aber was hat der Mensch daraus gemacht? Gott ausgeklammert und sich selbst zum Herrn der Welt ausrufen lassen. Und das hat tragische Folgen für die Welt, aber auch für das Miteinander der Menschen. Das Alte Testament, eine Aneinanderkettung von göttlichen Versuchen, da wieder den Schuh reinzukriegen, der Versuch, sein Volk zurückzugewinnen für sich, erfolglos. Gott scheint die Welt aus den Händen zu gleiten. Er weiß auch keinen Weg, die Rätsel der Welt zu lösen. Wer kann die Rätsel lösen. Selbst Gott steht davor und sagt, keiner ist es. Und da nimmt für Johannes diese Schau aber eine unerwartete Wendung. Weine nicht, der Löwe aus Juda, das Lamm Gottes, vermag die Rätsel der Welt zu lösen. Durch den Tod seines Sohnes findet Gott dann doch den Weg, die Welt wieder mit sich zu versöhnen. Christus sozusagen der Schlüssel. Das wird Johannes bewusst. Christus ist die Klammer, die unsere scheinbar zusammenhanglose Welt zu einer Einheit formt. Von Weihnachten bis zum jüngsten Tag. Die Weltgeschichte dreht sich um Christus, zumindest in den Dingen des Glaubens. Und wie seine Erlösung hier auf Erden Veränderung schafft und den neuen Himmel und die neue Erde vorbereitet. Da ist Christus der Katalysator, der in den Verfolgungen durch selbstherrliche, widergöttliche Imperatoren den Untergang des Römischen Reiches anzeigen. Jesus, das Lamm, zeigt den Weg, wie einzig und allein diese Welt und diese Menschheit verwandelt werden kann, nämlich durch Opfer, durch Hingabe, durch Liebe und nicht durch Gewalt und Macht. Doch Johannes bekommt in der himmlischen Schau gezeigt, dass der friedliche, kaisertreue Obrigkeitsgehorsam nun an seine Grenze für die Christen kommt. Es wird zum Kampf kommen. Das Lamm gegen das Tier, das wird dann später in der Johannes-Offenbarung breit ausgeführt, Kapitel 13. Tier, damit ist der Domitian gemeint oder auch andere gottanmaßende Diktatoren, die sich zu Weltherrschern ausrufen lassen und wo es dann zur Konfrontation kommt. Johannes weiß jetzt, aha, es wird auf Erden zur Konfrontation kommen, es gibt kein Ausweichen. Aber das Lamm mit den sieben Hörner, Horn als ein Machtsymbol, sieben Vollkommenheit, heißt also die sieben Hörner der Allmächtige und die sieben Augen des Lammes, Augen als Erkenntnissymbole, sieben die Vollkommenheit, also der Allwissende, er wird den Sieg davontragen. Diese Botschaft nimmt Johannes aus Patmos mit für seine Gemeinden. Es gibt Leid und Verfolgung, aber Christus bleibt trotzdem der Sieger. Das war natürlich keine tröstliche Botschaft, das ging dann in Tod und Verfolgung. Johannes war der einzige unter den 12 Aposteln, der kein Märtyrer wurde, immerhin. Aber viele andere hat es getroffen. Gerade in den nächsten 100 Jahren wurden in Kleinasien die verbreiteten Gemeinden dort verfolgt und gingen mit einer atemberaubenden Märtyrerbereitschaft in den Tod. Und das geschah ja da flächendeckend und blieb nicht verborgen vor der Bevölkerung und hatte große Wirkung auf die Menschen, sodass 100 Jahre später das Christentum schließlich im ganzen Römischen Reich flächendeckend verbreitet war, nicht nur in den Großstädten. Und nach weiteren 100 Jahren mit zum Teil wieder großen Verfolgungen sahen dann die Kirchengeschichtsschreiber, dass die Vision des Johannes nun Wirklichkeit wurde. Nicht das junge Christentum und das Lamm wurden ausradiert aus der Weltkarte, sondern die gottgleichen heidnischen Kaiser ausradiert. Sie ließen sich taufen, erklärten das Christentum zur Staatsreligion. Wir wissen, dass der Weg damit noch nicht zu Ende ist, aber allein diese 200 Jahre, dieser Spannungsbogen von dem, was Johannes mitnimmt von Patmos und was dann bei Konstantin Wirklichkeit geworden ist, können uns heute Mut machen und bestärken, dran zu bleiben am Glauben, am Hoffen, am Warten, in der festen Gewissheit, Jesu Liebe, Jesu Hingabe und Opfer haben in sich diese Kraft der Erlösung, auch für die Berge, die vor uns liegen in der Adventszeit. Christus kann die Siegel entschlüsseln, die Rätsel enträtseln, den Sieg behalten. Einmal in den familiären Krisen, die uns bewusst sind, kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen unserem Glauben und Herrschaftsansprüchen anderer über uns. In der Familie wissen wir wie Johannes, dass Kampf und Leid nicht ausgespart bleiben. Aber ansonsten ist in dieser Konstellation Liebe und Hingabe der Weg, das Herz des anderen zu gewinnen, so wie Gott es durch Jesus mit der ganzen Menschheit getan hat. Und das muss man übersetzen für sich ganz konkret in seine Lebenswelt, in seinen Alltag. Was heißt das für mein Verhältnis zu den problematischen Menschen in meiner Verwandtschaft oder in meinem Umfeld? Und welche Rolle kann dabei gerade die Advents- und Weihnachtszeit spielen, wo nochmal vieles aufbricht und manche Menschen offen werden? Jesus, das Lamm, auch der Schlüssel zu den Rätseln meiner Sehnsucht, meiner Herzenswünsche und Lebenssehnsüchte, wo wir auf Erfüllung warten. Die Klammer dieser Weltzeit ist Christus und auch die Klammer meiner Lebenszusammenhänge. Unsere Lebenszeit auf Erden dient dazu, unseren Platz für die Ewigkeit zu finden und diese Berufung schon hier auf Erden zu leben. Haben wir den Mut, die anderen Lebenszusammenhänge und Klammern auf die Waagschale Gottes zu legen, die Waagschale der Ewigkeit, um zu schauen, was Wert besitzt und was die Bestimmung unseres Lebens ist, nämlich zu Christus zu finden. Es gibt noch viele andere Werte, Reichtum, Wohlstand und andere Lebenswünsche, die können gern dazukommen, aber sind auf der Waagschale des Lebens nicht das Wesen unserer irdischen Existenz. Und Ehre sei Gott in der Höhe, aber Friede auf Erden, das Lamm, Gottes Friedensangebot auch an diese Welt. Dieser Satz ist in unserer heutigen multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft ein wirklicher Glaubenssatz. Und es bedarf wirklich einer tiefen Überzeugung und des innigsten Glaubens in den Begegnungen mit anderen Religionen und Kulturen, das zu behaupten und das auch zu leben. Theoretiker der Völkerverständigung sagen, das Bekenntnis zu Christus muss man sich verkneifen. Jedes Gerede von Jesus spaltet, schafft Gräben. Gott, Elohim, Allah, das ist okay, Christus geht gar nicht. Das sind Kampfansagen an Juden, Muslime und andere Weltreligionen. Aber Hintergrund dieses Ansatzes der Völkerverständigung ist dieser Herrschaftsanspruch, den jede einzelne Religion erhebt und die man stillschweigend voraussetzt und wo man nur vermitteln möchte. Christus, das Lamm, durchbricht diesen Ansatz und will gar keine Herrschaft über andere Religionen, sondern Begegnung in Hingabe und Opferbereitschaft für andere. Mit dem Blick auf den Weltfrieden gibt es die Erfahrung der ersten Christen, dass Liebe stärker ist als der Hass und Unterdrückung. Aber das muss man immer wieder neu für sich erweisen lassen in den Konflikten dieser Welt. Dasselbe wird es nie einmal für immer geben. Und deswegen wird es so sein, dass bis zum Ende der Welt es Konflikte und Streit immer wieder gibt. Es bleibt die Zukunftsmusik der Ewigkeit, dass Friede auf Erden sein wird. Hier auf Erden ist es nicht so. Aber es gibt schon die Erfahrung, dass das Lamm Gottes punktuell, so wie in Kleinasien damals, sein Friedensreich ausbreiten kann, da, wo es von Christen Kreise zieht. Der Mensch möchte gern die Zukunft kennen, weil er Antwort auf konkrete Nöte sucht. Gottes Wort gibt uns hier eine Schau, Einblicke in göttliche Zusammenhänge und die machen Mut zur Tat. So wie die Kirchenälteste ihren Beruf gewechselt hat, Veränderung angesagt, so wie Johannes mit Glaubenszuversicht seine Gemeinden zum Kampf in Leid und Verfolgung ermutigt. Wie sollen sie aber diesen Kampf umsetzen im Alltag? Was haben sie dabei zu tun? Johannes kommt mit einer ganz starken Botschaft. Sie sollen einfach weiter ihre Gottesdienste feiern und das Lamm preisen. Diese Botschaft zieht sich unsichtbar durch die ganze Johannes-Offenbarung. Es beginnt damit, dass Johannes die Offenbarung am Sonntagmorgen hat, wo seine Gemeinden dort in Thyatira und Philadelphia zum Gottesdienst versammelt sind, sieht er, wie im Himmel auch Gottesdienst gefeiert wird. Und da geht es zum Teil ganz ähnlich zu wie auf Erden. Da gibt es die Gläubigen, die sich versammeln, da gibt es die Ältesten, die dem Himmel auch vorstehen, so wie hier auf Erden noch Älteste gibt. Da wird gesungen, heilig, 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 das singen wir auch. Da wird das Agnus Dei gesungen, das Lamm Gottes. Da wird das Evangelium verlesen. Gut, im Himmel ist ein Engel, der das Evangelium durch die Gegend trägt. Bei uns ist es schnöde, auf dem Lektionar liegt es dann. In der katholischen Kirche machen das ja immerhin noch, dass man das dann von einem Messdiener herbeigetragen wird. Und deutlich wird, hat etwas Besonderes an sich. Aber es sind sehr viele Parallelen. Die Gebete als Rauchopfer der Heiligen werden dargebracht. Musik wird gemacht. Es werden Lieder angestimmt, neue Lieder angestimmt. Der Mensch, der in die Zukunft schaut, um Antwort für seine Probleme und Rätsel zu finden, wird zur Tat ermutigt. Und diese Tat besteht zum Wesentlichen darin, unbeirrt Gottesdienst zu feiern. Das Lamm zu preisen, sich mit dem himmlischen Gottesdienst und der himmlischen Welt verbunden zu wissen. Im Gottesdienst spüre ich meine himmlische Staatsbürgerschaft, meine Gotteskindschaft. Im Gottesdienst erlebe ich Gottes Gegenwart. Wie die Engel im Himmel verwurzle ich mich in der göttlichen Ewigkeit. Ja, es ist gar nicht anders als bei Johannes. Im Gottesdienst empfange ich auch meine Visionen, meine Zukunftsschau. Und wenn wir mal ganz nüchtern fragen, was hat denn Johannes eigentlich da bei seiner Schau gesehen? Eigentlich hat er nur eine Predigt über das erste Gebot gehört. Die können wir auch so hören. Da braucht man nicht den Himmel offen zu sehen. Das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott und nicht Domitian. Eine ganz normale Botschaft, die in der Verkündigung, im Gottesdienst uns einfach wieder neu die Wertigkeiten des Lebens aufzeigt, zeigt, worauf es ankommt im Leben, was wichtig ist und was wir dann auch zu tun haben im Alltag. Wir brauchen keine spektakulären Wahrsageraktionen, was die Offenbarung ja auch nicht sein will. Der seelsorgerliche Blick der Psychologen auf die Krankenpflegerin reicht auch. Oder der Besuch eines himmlischen Gottesdienstes bei Johannes reichen auch, um völlig klar zu sehen. Nehmen wir diese Ermutigung zur Tat auch mit Blick auf die Rätsel und Nöte unseres Lebens in die neue Woche. Feiern wir Gottesdienst, preisen den Sieg des Lammes, der sein Heil über uns auch ausströmt, über allem Unfrieden, Unfrieden in unseren Familien. Feiern wir Gottesdienst und erwarten sein Heil für unsere Wünsche und Sehnsüchte im Leben. Und lassen wir von unseren Gottesdiensten Angebote nach außen dringen, in diese unheile Welt, Angebote zur Versöhnung, zum Frieden. Wenn Menschen unbedingt in die Zukunft schauen möchten, liebe Geschwister, dann stecken dahinter meist gegenwärtige akute Nöte und Sorgen. Gottes Wort kann hier eine Gottesschau oder eine Klarheit geben, die helfen, sich neu zu orientieren, um dann auch wieder zu wissen, was ich tun muss. Ein wesentlicher Bestandteil all dieses Tuns hier auf Erden wird sein, einfach Christus zu loben, ihm zu dienen, hier auf Erden Gottesdienst zu feiern im Angesicht des Höchsten. Im Gottesdienst bleiben wir mit ihm verwurzelt und finden Halt in den Rätseln und Fragen unseres Lebens. Im Advent beantwortet sich der Sinn unseres Lebens, denn wir stehen der Spannung zwischen dem ersten Kommen damals und dem zweiten Kommen am jüngsten Tag des Messias. In dieser Spannung vollzieht sich die Neuwerdung dieser Welt durch den Weg, den Jesus gewählt hat, die Überwindung des Leides durch Liebe und Hingabe, etwas, was die Gemeinden damals praktiziert haben. Wenn Jesus die Siegel von unserem Buch des Lebens öffnet, wird sich zeigen, nicht nur was kommt, sondern wer kommt, ist entscheidend. Gott kommt und auf seine Ankunft, auf seinen Advent warten wir, gehen wir zu, ganz aktiv zu, in der Erfahrung des Sieges des Reiches Gottes über diese Welt. Ein Sieg, der sich darin beweist, dass wir in Hingabe und Aufopferung feiern und vor Gott stehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.